Rendezvous unterm Neonlicht, der 80er Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
Episode 15, die wunderbare Welt der Werbung, hier im Rendezvous unterm Neonlicht. Ja, wir sind in der Episode 15 und wir, das sind mein lieber Kollege Markus Bartelt.
Und mein lieber Kollege Benjamin Lehmann. Herzlich willkommen.
Und wir sprechen heute, ihr seid nicht im falschen Podcast. Wer uns fleißig hört, also unsere echten Fans, die hören natürlich auch unseren Marketing-Podcast, die Marketing-Marketing-Show. Ihr seid richtig, ihr seid im Rendezvous unterm Neonlicht, weil die wunderbare Welt der Werbung sich in den 80ern so auch wunderbar entfaltet hat. Echte Stilblüten haben wir gefunden, echte Kultobjekte, Kultprodukte. Darum soll es heute gehen. Markus, Kult, 80er, Werbung. Was kommt dir sofort in den Sinn? Ein Slogan, ein Bild, lass krachen, sag es uns.
Ach, das ist ganz schlimm. Da kommen mir sogar ganz viele in den Sinn, weil in den 80ern gab es in der Werbung noch ganz viele Personen, die uns an die Seite gestellt worden sind. Also es war noch viel menschlicher. Es wurde noch mehr gemenschelt. Und es gab den berühmten Herrn Kaiser von der Hamburg-Mannheimer.
Oh ja.
Hallo, Herr Kaiser. Na?
Hallo, Herr Kaiser.
Hallo, Herr Kaiser. Hallo, Herr Kaiser. So sind die Hamburg-Mannheimer Kunden mit Spaß aktiv und gut versichert. Die haben mehr vom Leben. Hamburg-Mannheimer.
Es gab bei Frau Sommer bei Jakobs Krönung, das heißt, wenn mit dem Kaffee was nicht stimmte, hast du dich an Frau Sommer gewendet und die hat dir dann gesagt, du musst den richtigen Kaffee trinken, dann klappt das auch wieder und dann sind die Tassen auch nicht nur halb voll, die dann zurückkommen.
Was? Zwillinge?
Ja, Frau Sommer. Heute kommt meine Tochter aus der Klinik und ich will sie zuerst mit einem guten Kaffee verwöhnen.
Aber Mutti, dieser ist dafür nicht gut genug.
Kommen Sie. Nehmen Sie die Krönung. Das ist der beste von Jakobs Kaffee mit dem Verwöhnaroma. Du. Glücklich wieder zu Hause?
Ja, und dein Kaffee ist ein Genuss. Ja. Dieses Aroma. Du verwöhnst mich wirklich.
Das hatte Mutti auch vor.
Genießen auch Sie das Verwöhnaroma der Krönung. Jakobs Kaffee.
Wir hatten dann diese lustige Frau gehabt von der General. Also da war auch meine Mutti am Schrubben und es wurde nicht richtig sauber. Und dann kam die so an und sagte, ja, da musst du der General benutzen. Und dann kam diese schöne Melodie, dieses da, 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 da. Und dann sind ihr so die Epauletten auf den Schultern gewachsen und die Orden an die Brust. Und dann wurde er aber mit militärischer Zucht ordentlich geputzt. Und von diesen Figuren gab es sehr viele. Und man hatte in der Werbung immer so einen Freund und eine Freundin gehabt, die einem so den richtigen Tipp gab, damit das Leben auch gelingen kann.
Und es gab den Militärmann, an den erinnere ich mich sehr gut. Da ist es gar nicht so einfach, auch in der Rückschau zu sagen, war das jetzt 80er, 90er, das vermischt sich ja. Ich war in den 80ern ja sehr jung, die Werbung also ohnehin noch ganz anders wahrgenommen. Aber im Rückblick, genau wie du sagst, wir haben uns an Personen festgehalten, an Experten. Noch lange bevor es Dr. Best gab mit seiner Zahnbürste, gab es diese, ja, wie du sagst, sehr menschlichen, sehr nahen Personen. Natürlich auch in einem ganz klassischen Rollenbild. Du hast gerade gesagt, die Mutti hat geschrubbt. Natürlich hat die Mutti geschrubbt. Wer soll denn sonst zu Hause schrubben und die Küche sauber machen? Also genau in diesen Geschlechterrollen, in denen wir uns befunden haben. Diese echte, aus meiner Sicht echte Stilblüte der Chantre-Werbung, wo er sie, wenn der Chef kommt, immer schickt. Ne? Jetzt hol doch mal für den Chef den weichen Chantre.
Du, einen Weinbrand müssen wir noch besorgen für heute Abend, wenn Dr. Menke kommt.
Nee, Schatz, Weinbrand haben wir noch.
Schon, aber kein Chantre mehr. Und genau den möchte ich ihm anbieten.
Naja, so riesig werden die Unterschiede ja wohl nicht sein.
Riesig nicht, aber fein.
Sieh mal an, Chantre.
Das schmecken Sie?
Da hören Sie mal.
Wir haben eine ganze Reihe auch von Beispielen zusammengetragen. Dazu kommen wir noch, wo findet ihr denn was? Es lohnt sich wirklich, egal ob ihr in den 80ern schon da wart oder nicht, da mal reinzugucken. Und wenn man noch nicht da war, dann guckt man da auch durchaus hier und da verstört drauf, weil man denkt, das kann doch nicht sein. Das haben die doch nicht ernsthaft so gesagt und so gemeint.
Das ist wirklich das Schöne für die. In unserem Jahrgang, das ist ein Wiedersehen. Ich habe also auch mich sehr gefreut, so einige Spots wiederzusehen. Und dann kamen mir die Erinnerungen eigentlich an diese Zeit. Aber wie du ganz richtig sagst, das Rollenbild, die Mode, was da teilweise auch getragen wird, auch die Sprache, die man dort hat, das ist tatsächlich etwas, wo man heute mit dem Abstand nur die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, meine Güte, das darf alles nicht wahr sein. Also Werbung ist ja immer ein Spiegel der Zeit Und das werden wir wahrscheinlich in 30 Jahren über die Werbung heute genauso sagen. Oh mein Gott, was haben die damals in den 2010ern nur angestellt? Aber es manifestiert sich dort ganz viel. Und auch dieses klassische Familienbild, was wir noch haben. Vater, Mutter und zwei Kinder natürlich. Und die leben alle in schönen, sauberen Einfamilienhäusern. Die 80er waren ja auch noch so adrett. Das ist frappierend. Und wenn man auch so ein bisschen guckt, selbst die großen Marken, die man damals ja auch schon hatte, also McDonald's ist ja dann gestartet, die haben sich dann schon früh auf die Testimonials gestürzt. Zum Beispiel Thomas Gottschalk. Ja, also ich habe dann furchtbare, ganz schlimme, ich glaube, da schämt der Mann sich heute auch, nee, der hat keine Scham, aber wenn der Scham hätte, würde er sich, glaube ich, schämen, was er damals gemacht hat in den 80er Jahren. Und als Bayer in Hamburg im Hafen zu sitzen und zu sagen, er liebt die Hamburger und meint damit natürlich die McDonald's-Hamburger und nicht die Hamburger an sich. Und da haben wir auch ein extremes Fremdschämpotenzial. Und das macht die Sache aber auch so lustig an der Angelegenheit. Ich glaube, bevor wir auf die Werbung noch ein bisschen tiefer eingehen, wir müssen mal ganz einfach gucken. In den 80ern war natürlich Einkaufen und Konsum auch noch mal etwas ganz anderes. Wir hatten ja schon über Mode gesprochen, aber es gab zum Beispiel nicht so etwas wie große Shopping-Malls oder Einkaufszentren. Wenn man von Einkaufen sprach, dann meinte man Straßen. Ja, also ob es der Kudamm war, ob es die Schlossstraße in Steglitz war, der Hermannplatz, Einkaufszentren waren damals noch Kaufhäuser.
Ja, also ja, Karstadt, das gute Groß, alte Karstadt, genau.
Karstadt, KDW, Wertheim,
Hertie.
Hertie damals natürlich gab es auch noch. Und tatsächlich, es gab zwei, ich mache mal so in Anführungsstrichen, Einkaufszentren, die aber dann auch wichtig waren, weil sie anders waren als die Kaufhäuser und auch noch einen anderen Erlebnisfaktor hatten. Das eine war das Europacenter, was es ja auch heute noch gibt.
Das hat sich auch nicht verändert.
Das wird nur Staub gewischt. Es hat sich ganz stark verändert sogar, weil in den 80ern das alte Europacenter hatte im Mittelpunkt eine ganz große Eislaufbahn gehabt. Also man konnte dann tatsächlich, ich und Schlittschuhlaufen ist auch eine legendäre Geschichte.
Habe ich Bilder, also mit so einem Pinguin?
Von dir? Eigentlich war ich immer das Kind, das an der Bande dran war. Ja, weil ich auch immer Angst hatte, dass, wenn ich hinfalle, jemand nicht bremsen kann und mir die Finger abfährt. Das habe ich mal irgendwo gehört. Und seitdem hatte ich Angst.
Splatter gesehen oder was?
Also ja, ein Zombie hing am Glockenseil. Da war das, glaube ich. Da müssen wir auch noch reden. Horrorfilme in den 80ern, das ist auch noch ein schönes Thema.
Notiert.
Siri? Also tatsächlich, da war eine große Eisfläche. Und es wurde ja dann erst, ich glaube, in den 80ern, 90ern umgebaut. Und dann kam ja erst dieses Café dazu mit diesen singenden, klingenden Blüten, die es dort gab. Und diese
das ist meine Erinnerung. Deshalb hat sich für mich, ich bin jetzt ja 42, haben die da immer nur Staub gewischt im Europacenter. Ja. Muss aber gestehen, ich war jetzt auch lange nicht da. Als Berliner geht man da ja nicht hin.
Nein, und es ist auch runtergerockt und ziemlich abgeranzt. Ja. Und auch dann daneben gab es ja die Mini-City zum Townziehen, die haben sie jetzt ja auch nicht gemacht. Die war aber auch so verwinkelt und dunkel alles. Ja. Tatsächlich in den 80ern war das so eine kleine Shopping-Meile. Da war der Fiorucci-Store. Ja. Wir hatten schon drüber gesprochen, wo man
diese tollen
Taschen oder Sammelbilder bekommen hat. Also das Europacenter war in den 80ern noch ein Magnet. Da ist man tatsächlich auch noch hingegangen. Und das andere, da habe ich auch viel Zeit verbracht, in den 80ern ist das Forum Steglitz. Auch ein Center, was heute ja quasi am Tropf hängen, ist falsch. Das ist schon kurz
ist tot.
Es ist tot, wird jetzt ja auch gerade nochmal wieder umgebaut und verändert. Aber da war eine große Markthalle drin. Und meine Großmutter lebte da in der Nähe. Die ist tatsächlich immer dann auch zu dem Markt mit mir gelaufen und wir haben dort eingekauft. Und es war mehrgeschossig und im Untergeschoss. Da waren dann auch so Gedönsläden, wie ich immer sage. Da konnte man dann so den Kerzenwachs kaufen mit dem Siegel, dass man seine Briefe damit zumachen konnte, also Siegelwachs. Und ich habe mir da meine ersten Räucherstäbchen gekauft, um damit mein Kinderzimmer voll zu stinken, Patchouli und all diese gesamten
Sachen. So, das Nanunana der frühen Zeit.
Genau, so etwas war das. Natürlich auch damals Forum Steglitz auch schon so dunkel gewesen. Ich habe immer nur an dunkle Erinnerungen. Vielleicht waren das aber auch die dunklen 80er.
Hattest du eine Sonnenbrille auf? Vielleicht.
Aber so cool war ich dann noch.
Okay.
Aber tatsächlich, also das waren Einkaufszentren hier in Berlin und mehr als das gab es nicht. Und ansonsten, wie du ganz richtig sagtest, ist man ins Warenhaus gegangen, ins Kaufhaus. Darin sieht man auch, wie dramatisch sich das in den letzten 30 Jahren verändert hat mit dem jetzigen Dahinsiechen der Kaufhäuser. Wir sehen jetzt ja auch, dass die großen Shopping-Malls, die entstanden sind, auch massive Probleme haben. Und die Frage, in den Staaten werden sie ja schon dicht gemacht. Bei uns wird es auch irgendwann zu einem Ausdünnen kommen mit Sicherheit.
Auf jeden Fall, ja.
Also an Online-Handel war noch gar nicht zu denken, weil es kein Online gab. Aber das war tatsächlich so die Einkaufswelt. Wenn man einkaufen wollte oder wenn man sich mit meiner Familie, wenn wir uns einen schönen Nachmittag machen wollten, dann sind wir bummeln gegangen. Ja, und bummeln gehen hieß bei uns dann immer über den Kudamm laufen. Die Nahversorgerzone, ich bin in Eichkamp aufgewachsen, war die Reichsstraße. Da gibt es Geschäfte heute, die gab es auch schon damals, abgesehen davon. Und das war, also du musstest in Läden gehen, du hast auch unterschiedliche, also jeder Laden hatte sein eigenes Profil gehabt, du hast nicht alles überall bekommen und wir sprachen ja auch schon mal drüber, wenn du dann gereist bist, hast du einfach ganz andere Warenwelten gehabt. Es ist nicht so der gleiche Kladderadatsch wie heute, egal wo du hinkommst, ein H&M ist schon da.
Und ein Douglas gleichen, auf jeden Fall
ja,
auch.
Genau. Douglas ja auch nicht mehr lange, das ist ja die dünnen ja auch geradeaus. aber diese Eintönigkeit gab es damals noch nicht, sondern du hast tatsächlich besondere Sachen bekommen.
Und, ja, und ich will auch einmal nochmal anschließen an das Thema High Street, also Einkaufsstraße. Daran habe ich auch als Kind ganz, ganz konkrete Erinnerungen, weil das eben auch noch ein echtes Highlight war. Ihr seid natürlich auf den Kudamm schlendern gegangen. Für mich blieb die Karl-Marx-Straße übrig, ganz einfach, weil wir in Kreuzberg gewohnt haben und ich in Neukölln ja in der Karl-Marx-Straße zur Schule gegangen bin. Das heißt, meine Hood war der verruchte, der dunkle Hermannplatz und die Karl-Marx-Straße, als die Karl-Marx-Straße auch noch eine richtige Einkaufsmeile, Einkaufsstraße eben war. Das ist heute ja sehr ramschig. So würde ich es mal umschreiben. Es gab seinerzeit dort eben noch einen großen Hertie und einen großen C&A. Ja, also das war eben genau das, was man so abgelaufen ist und durch die Schuhläden. Und das war ein klassischer Samstag für uns. Und man muss sich vorstellen, diejenigen, die auch noch das Wort Kassette schreiben können und wissen, was das ist, die wissen, dass man an einem Samstag auch nicht etwa von 9 bis 20 Uhr shoppen gehen konnte, sondern eine ganze Weile und viele Geschäfte haben klassisch 9 bis 12 geöffnet gehabt am Samstag. Dann mal ganz verrückt 9 bis 16 Uhr. Daran habe ich die meisten Erinnerungen, eben auch das Karstadt am Hermannplatz. Und da ging man am Samstag, also das war wirklich, ne, heute gehen wir einkaufen. Und da wurde, man zieht sich immer an, wenn man losgeht. Hoffentlich hat man immer eine Hose oder einen Rock an. Ansonsten ist das irritierend. Aber man machte sich nicht schick, aber es war irgendwie, es war ein Ausflug. Ne? Also wir sind losgegangen mit dem damals noch mit dem 29er Bus aus der Lausitzer Reichenberger Straße in Kreuzberg zum Hermannplatz. Und dann ist man da einkaufen gegangen. Und es war auch was Besonderes, in dieses Restaurant zu gehen. Ja, und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, da wurde doch bedient in diesem Restaurant. Die Damen waren in schwarz-weiß gekleidet, die Herren auch, aber hatten noch eine Schürze, diese kleine Haube oben, ja, also so wie im Kaffeehaus. Und es wurde am Tisch bedient. Nachher wurde das ausgedünnt, da wurde nur noch abgeräumt, aber die kamen dann mit so einem Wagen durch und wir haben, und ich kann mich da sehr konkret dran erinnern, denn vor dem Karstadt-Restaurant am Hermannplatz war auch der Fotograf, der diese furchtbaren Bilder gemacht hat, die wir wahrscheinlich alle auch im Album haben, mit dem Ball in der Hand, also diese vor den wechselnden Hintergründen, wo wir Kinder gezwungen werden zu lächeln auf dem Bild für Oma und Opa. Und daneben war eben dieser Laden oder dieser Fotograf aufgebaut. Und ich erinnere mich sehr genau daran, dass wir da in der Schlange standen. Und ich fand natürlich das Thema Fotografieren, ne, ich fand das interessant. Man hatte eben da was zu gucken. Aber wir standen in der Schlange, um in dieses Restaurant zu kommen. Ja, und dann ist das irgendwann auf Selbstbedienung umgestellt worden. Und ich kann mich an wirklich auch an Menschenmassen in diesem Karstadt erinnern. Also man hat sich gedrängelt in diesen Häusern.
Also tatsächlich, ich kann mich genau an das erinnern. Ich damit gerne mal auch im KDW und auch das KDW, das Restaurant im KDW, also noch lange bevor sie dann diese Feinschmeckerabteilung gebaut haben, das war Hochkultur. Ja, das war vom Service und vom Besteck und von allem angefangen. Wie gesagt, die Damen mit dem Wägelchen, weiße Schürze, Häubchen und sowas, der sehr distinguierte Oberkellner, der dort war. Also komplett eigentlich aus der Zeit gefallen, weil sonst war das ja gar nicht so. Mhm. Aber da ist dann noch so, und ich glaube, es war auch für die älteren Menschen, das war noch so ein bisschen 50er, 60er Jahre. Und das haben sie ja sehr, sehr lange beibehalten. Aber auch das prägte das. Also es war ganz klar, wenn du so eine Einkaufstour gemacht hast, dann bist du in der Stadt auch essen gegangen. Und in der Stadt hieß dann im Kaufhaus. Also diese Kaufhäuser hatten alle gute Gastronomie gehabt. Nicht das, was sie heute haben und schnell Es war tatsächlich noch ein Akt. Ja. Also man hat sich auch die Zeit genommen, man wurde auch gut beraten. Ja. Versuchen wir heute noch einen Verkäufer zu finden im Karstadt. Das gelingt ja gar nicht mehr, die sind alle weggespart worden. Aber damals gab es ganz, ganz viele Leute, mit denen man, die man auch kannte, die einen dann auch kannten, wenn man regelmäßig da war. Also das war noch mal ganz was anderes, was das Einkaufsgefühl und das Einkaufserlebnis angeht.
Du bitte.
Sie möchten was sagen?
Bitte, Herr Bartel, bitte.
Aber wenn wir jetzt beim Kult des Einkaufens sind, es gab natürlich auch so einen ganzen Schwung an Kultprodukten.
Oh,
und
ja.
Ich war nun 1980, 14, kein Kind mehr, aber was für mich eine große Rolle spielte, zumindest in den ersten Jahren, das waren Süßigkeiten und Eis. Und ich bin bei der Recherche für die Sendung auf so eine alte Langnese-Eistafel gestoßen und habe da auch wirklich Tränen in den Augen gehabt. Zum einen wegen der Eissorten, die es damals gab und an die ich mich durch die Bank weg erinnern konnte und sofort auch den Geschmack auf der Zunge hatte. Und zum anderen eben auch wegen der Preise. Wir hatten damals ja noch D-Mark-Preise gehabt. Also so ein Cornetto hat dann eben eine D-Mark gekostet. Und als es dann eine Preiserhöhung gab, hat das die 1,20 gekostet. Aber ich vermute, du wirst auch gerne Eis gegessen haben.
Ach Quatsch, ich esse. Ja. Ich habe noch nie Süßwaren gegessen.
Der Einstieg in die Langnese-Welt, das war doch bestimmt auch bei dir Mini-Milk und Berry.
Auf jeden Fall. Ja, habe ich auch so den Geschmack, den Geruch, ja, alles.
Ja, also klassisches Milchspeiseeis, das so kastenförmig daherkam.
Genau.
30 Pfennig hat das damals gekostet. Und Berry war so ein Erdbeerwassereis im Grunde genommen.
Mhm,
das
genau.
War auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Kunst mit dabei und sehr viel Kunst mit drin.
Hat aber damals niemanden interessiert. Das will ich nochmal als Hashtag beifügen. Hashtag hat mich interessiert.
Ja, genauso wie der Grüno Pfand. Das war Waldmeister. Also Waldmeister war ja so künstlich hergestellt. Das ist ja mittlerweile aus allen verschwunden, was man sich
bei vorstellen Schering kann. Vom Band gefallen wahrscheinlich. Ja.
50 Cent. Und dann natürlich, wir sparen ja unsere Jahresrückblicke und Disco. Es gab tatsächlich ein Eis, das hieß Disco. Das war auch rund. Das waren so zwei Waffeln. Und da war dann die Eisfüllung in der Mitte.
Mhm.
Habe ich auch sehr gern gegessen, war auch lecker. Und das Schönste, was eigentlich gab, und da, Sie kommen hier schon wieder in die Werbung zurück, das war ja dann die Einführung von Ed von Schleck.
Oh ja.
Ed von Schleck, dieses Eis, was in dieser Plastikumhüllung ist, wo du unten diesen Schieber hast und das dann rausschiebst. Und damals war Langnese ja auch mal ganz weit vorne und hat gesagt, komm, Ed von Schleck. Also schon der Name ist ja ein bisschen zweideutig. Und dann wurden aber auch alle Werbungen, das hat man komplett ausgekostet. Also die Zweideutigkeit auf und nieder immer wieder war zum Beispiel einer dieser Werbesprüche von Ed von Schleck.
Diesem Phallus-Eis in der Hand.
Mit diesem Phallus-Eis in der Hand, das waren die 80er, da konnte man sowas noch machen.
Da konnte man sowas machen, ja.
Wenn du das heute machst, wirst du geteert und gefedert, und zwar sofort.
Ja, klingelt und, das rote Telefon vom Werberat.
Ja, und dann auch das muss man sich nochmal angucken. Ich glaube, jeder aus den 80ern kennt Like Ice in the Sunshine, der berühmte Langnese-Kino-Werbespot. Der eigentlich es gab halt die Langnese-Kinos und es gab die Schöller-Kinos. Und die einen haben Langnese-Eis verkauft vor dem Film und die anderen haben Schöller-Eis verkauft. So, und das war schon ein K.O.-Kriterium.
Mhm.
Aber weil Schöller-Eis wollte niemand essen. Das ist auch ganz furchtbar. Wenn man wusste, der Film läuft in verschiedenen Kinos, dann ist man in das Kino gegangen, wo es das Langnese-Eis gab.
Ja, kann ich mich auch daran erinnern, ja.
Das ging gar nicht. Aber wenn man sich auch Like Ice in the Sunshine nochmal anguckt, als Spot, ja, auch da sehen wir tatsächlich ganz viele Rollenbilder und Klischees manifestiert und auch durchaus sexistische Geschichten, die könnte man heute so auch nicht mehr drehen. Und das war einer der bekanntesten und berühmtesten Werbespots. Der Song hat sich hervorragend verkauft. Die Leute haben noch mehr Langnese gekauft als ohnehin schon. Und die Marke hat sich eingebrannt. Und wenn man überlegt, Like Ice in the Sunshine, selbst die jetzt in den 90ern geboren worden oder noch später, haben wahrscheinlich schon eine Melodie im Kopf, nur wenn ich das nenne. Das ist also wirklich ein Spot gewesen, eine Kampagne gewesen für die Ewigkeit, sage ich jetzt mal. Und zeigte dann doch mal, wir sprachen ja am Anfang von dieser sehr biederen Werbung im deutschen Fernsehen, dass es zumindest Ansätze gab, darüber hinaus zu denken. Ja, also ich glaube, Deutschland war, was Werbung anging, lange Zeit so, boah, das Stiefkind, ja, das Schlusslicht im internationalen Werberanking. Das waren die humorlosen Deutschen.
Ja, 2-Minuten-Spots mit genau, so ewigen Geschichten.
Unfreiwillig komisch waren. Was aber auch nochmal ganz kurz zur Erinnerung damit zusammenhängt, wir hatten 2 Fernsehsender, die werbeführend waren oder werbetragend waren, ARD und ZDF, mit staatlich regulierten, sehr kleinen Werbefenstern. Alle wollten in diese Werbefenster rein. Die Sendezeit ist unglaublich teuer verkauft worden, weil natürlich hohe Nachfrage, wenig Möglichkeit. Und da ist man auf Nummer sicher gegangen. Da hat man keine verrückte Werbung gemacht, weil man das Geld nicht versenken wollte. Ja, da ist man lieber auf den Herrn Kaiser und auf die Frau Sommer.
auf die Mutti, die schrubbt.
Ja, da ist man auf Nummer sicher gegangen. Im Kino war es ja meistens dann schon etwas verrückter, etwas wilder.
Weil du gerade nochmal Kino sagst, nämlich ein Eis hat es ja bis heute geklappt. Ich glaube auch vom Geschmack her, zumindest kann ich keinen Unterschied feststellen, ist das Eiskonfekt. Ne? Mhm. Das gibt es bis heute. Und das Eiskonfekt ja so als perfekter Snack, auch wenn man zu zweit ins Kino ging, dann konnte man sich das so in die Mitte halten und zusammen daraus naschen. Das Eiskonfekt hat es eben bis heute geschafft. Ich bin mir gar nicht sicher, weil ich die aktuelle Eisliste von Langnese gar nicht kenne, ob es noch eins von denen bis heute geschafft hat. Sie kamen immer mal so wieder als Aktion. Aber gibt es das Ed von Schleck heute noch?
Oh, bei Ed von Schleck weißt du ich gar nicht. Also die Dauerbrenner sind tatsächlich die Cornettos.
Ja,
Cornetto Erdbeer, Cornetto Nuss, wenn ich nur so begehrt wäre wie das Cornetto Erdbeer. Das war auch so ein schöner Werbespruch aus der Zeit. Eiskonfekt gibt es noch. Langnese ist ja sehr gut darin, auch mit der Nostalgie zu spielen. Ja, Sie wissen ja, dass unsere Generation noch die sind, wo es ganz viele Menschen von gibt. Und da kann man dann eben sowas wie den braunen Bär auch wieder, brauner Bär ist auch schon wieder so eine Sache, aber oder Nogger dir ein.
Nogger dir
also,
ein.
Ja. Also ja, und dann hast du immer das Eis an den Lippen einer Frau natürlich. Ja, das darf man aber auch nicht außer Acht lassen. Aber diese Eissorten gibt es immer noch und werden auch immer wieder ein bisschen aufgefrischt. Jetzt kommt die große Frage, schmecken die noch so wie früher oder wahrscheinlich sind die noch so wie früher von der Rezeptur, aber trotzdem schmeckt alles heute anders als in der Erinnerung. Also das sieht man auch bei Schokoriegeln und solchen Sachen. Die schmecken ja heute auch anders. Ne? Ryder hieß übrigens die gesamten 80er hindurch noch Ryder und nicht Twix. Ja, es ist tatsächlich erst in den 90ern umbenannt worden.
Mit einer fetten Kampagne.
Ja, und da gibt es ja schöne Mythen, die sich darum ranken, ja, warum Ryder dann zu Twix umbenannt wurde. Kennst du eine davon?
Nee.
Also es hieß tatsächlich lange Zeit, dass die Football-Mannschaft von Los Angeles, die Los Angeles Raiders, die Markenrechte hatten
an dem
Namen. Und dann gesagt haben, wir möchten gerne Geld von euch haben, ihr könnt das gerne weiterverkaufen, aber für jedes verkaufte Ryder möchten wir gerne, weiß ich was, 2-3 Cent haben. Und da haben die gesagt, nee, das machen wir auf gar keinen Fall.
Das läppert sich.
Ist aber, oder das ist eine Legende, die können wir tatsächlich ins Reich der Legenden zurückweisen, weil bei uns wurde das als Ryder eingeführt. Es hieß in den Staaten aber damals schon Twix. Und es ist im Zuge einfach einer Gleichmachung, dass man sagte, es ist ja blödsinnig, dass wir 2 verschiedene Namen haben. Zumal Ryder ist ja auch der Plünderer, ja, der Raider. Und das fand man dann auch nicht ganz so gut für einen Schokoriegel. Und deswegen hat man irgendwann gesagt, wir machen das jetzt global unter einem Namen und hat dann eben mit dieser großen Kampagne in den 90er Jahren die Namensveränderung durchgeführt. Aber kannst du dich auch noch an Banjo erinnern?
Ja.
Auch ein Schokoriegel, ne?
Ja.
Mit Erdnüssen und
genau. Ja.
Gibt's auch nicht mehr. Nuts hatte damals noch wesentlich mehr Nüsse gehabt.
Hast du nachgezählt?
Ja, Geschmack, ich sage dir, früher habe ich als Kind da reingebissen, der Mund war voll mit Haselnuss, heute beißt du da rein und hast nur noch dieses weiße Karamell und musst die Nuss noch suchen. Also es ist auch alles nicht mehr das der Fall.
Das, was es mal war. Früher war ja eben immer alles besser.
Alles, sagst du.
Ja.
Die spannende Entwicklung in den 80ern, was auch nochmal die Werbung angeht, ist, dass wir mehr und mehr internationale Werbung dann bekommen haben. Und es gab eben dieses Phänomen, dass wir, die wir ja von dieser drögen Werbung auch irgendwann so ein bisschen genervt waren, die Cannes-Rolle entdeckt haben. Ja, also 1985 gab es die, ist sie, glaube ich, das erste Mal in die Kinos gekommen. Und die Cannes-Rolle, ich weiß noch, wir haben angestanden an den Kinos, um Tickets zu kaufen, war nichts anderes als gut 1,5 Stunden hintereinander weggeschnitten die Gewinnerspots der besten Werbespots, die in Cannes prämiert worden sind. Und gibt es da drei Kategorien, Gold, Silber und Bronze. Und man hat mit Bronze angefangen und dann hat man also wirklich dort 90 Minuten im Kino gesessen und hat sich einen Werbespot nach dem nächsten angeguckt. Und da haben wir eigentlich erst mal gemerkt, wie cool und wie toll Werbung sein kann.
Also wie Westfernsehen quasi.
Und so muss sich Westfernsehen angefühlt haben. Sehr, sehr viele Leute wollten dann eben in die Werbung gehen. Also Werber wurde ein Beruf, den man unglaublich gerne machen wollte. Und hier die HDK hat ja Kommunikationsdesign damals angeboten. Das waren, glaube ich, die einzigen, wo man das damals konnte. Ja, und jeder, der irgendwie unterkommen wollte, hat sich da beworben, um eben in die Werbung zu gehen, kreativ zu sein und sich tolle Kampagnen einfallen zu lassen, auch als Reaktion auf diese dröge, biedere Werbung, mit der wir aufgewachsen sind. Und ich kann mich erinnern, Der Delphi-Palast, das schöne Kino am Zoo, das in den 80ern ja auch aus so einem Dornröschenschlaf gerissen wurde und dann auch zur 750-Jahr-Feier für teuer Geld schön gemacht wurde und auch heute ein wunderbares Kino ist. Die hatten dann zusammen mit dem Institut Français die lange Nacht der Werbung. Da gab es auch nur ganz wenige Tickets. Es waren auch so Metalltickets. Die waren also auch aus Aluminium gemacht mit Aufdruck. Und da abends um 8 hingegangen und hat dann die ganze Nacht bis morgens um 7 Werbung gesehen. Und um 7 gab es dann noch ein Croissant und einen Kaffee und eine Gitane wahrscheinlich dazu, weil es in Französisch war. Und das war kurz vor Gehirnwäsche. Also das habe ich mir tatsächlich angetan. Und ich bin dann da übermüdet rausgekommen morgens um 7 in die Welt zurück aus der Werbewelt. Und ich bin dann ins Bett gefallen und ich glaube, ich habe Werbung geträumt, weil das so massiv war, diese 30 Sekunden, 60 Sekunden. Du konntest das gar nicht alles aufnehmen. Das war ein absoluter Overkill, den es dort gab.
Aber mehr als eindrucksvoll.
Ja, und das zeigt aber, dass in diesen 80ern Werbung einen Sinneswandel erlebt hat und dass Werbung eben dann, weil das gute Werbung war, man auch nicht mehr als nervend empfunden hat oder als störend empfunden hat, sondern man wollte sie sich freiwillig angucken. Da träumen ja heute ganz viele Werbemacher von, dass wir uns freiwillig Werbung angucken. Normalerweise seppen wir ja weg. Ja, aber damals war Werbung oder ging es langsam los, dass Werbung zur Kunstform wurde. Mhm. Und das sieht man dann an diesen großen Kampagnen. Wenn man an den Cola- und Pepsi-Krieg denkt, den es gab, Coca-Cola damals in den 90ern, First Love, ja, dieser Robin Beck-Song, auch da bitte mal auf die Mode achten. Und Pepsi, die da mit der Choice of a New Generation sich die Popstars geholt haben und zum Beispiel einen legendären Werbespot mit Michael Jackson und den Jackson 5 gemacht hat. Oder mit David Bowie und Tina Turner. Da fängt man an, für Werbung sehr viel Geld auszugeben, die großen Namen zu buchen. Das Ganze kam auf ein Filmniveau beinahe schon. Es wurden immer mehr Kurzfilme quasi gedreht und nicht einfach nur eine schlechte Kulisse genommen mit irgendwelchen Laiendarstellern, um es billig zu machen, weil ja die Mediaschaltung so teuer war. Ja, das war genau der Punkt. Das Aussenden war so teuer, also hat man an der Qualität ein bisschen gespart.
Mhm. Ja, und wir haben ja gesagt, die Folge heute heißt Die wunderbare Welt der Werbung hier im Rendezvous unterm Neonlicht, weil wir eben in den 80ern so geprägt worden sind, genau von diesen Eindrücken. Und wir wollen auch das Thema Kult noch einmal besprechen. Was ist eigentlich ein Kult und wie erlangt man Kultstatus? Und wir haben jetzt so ein paar Kultprodukte ja auf jeden Fall schon aufgezählt. Wir haben beim Sammeln so viele tolle Kultprodukte gefunden und haben so herrlich gelacht, ja, um nochmal die Süßigkeiten abzuschließen, die Leckmuschel, glaube ja, die kennt jeder. Jeder kennt die Szenen, gibt es heute hier und da noch in den klassischen Zeitungsladen in Berlin zu gehen. Und dann hatte der in der Regel, also es ist meine Erinnerung, schlecht gelaunte Typ, ja, in dem Zeitungsladen oder auch Frau, die Zeitungsfrau, also mit latenten Bademeister-Charme, genervt von uns Monstern, die dann da in Kohorten eingefallen sind mit irgendwie 60 Pfennig in der Tasche und aus diesen runden Gläsern, Kunststoff oder auch Glas, ein davon, eine Leckmuschel, das kostete dann jeweils 5 Cent, die etwas aufwendigeren Pfennig. Sachen Pfennig. 10 Cent. Pfennig, Entschuldigung, ja, stimmt. 5 Pfennig oder 10 Pfennig oder irgendwelche Gummischlangen, wir haben uns Sachen in den Mund gesteckt. Riesige Kaugummis, die sich über Stunden nicht aufgelöst haben, natürlich heimlich in der Pause raus und dann hattest du dieses Ding im Mund und konntest den natürlich gar nicht auflutschen, aufessen, was immer man damit machen musste, aufkauen und hattest dann in der Deutschstunde das Ding im Mund, ne, und hattest so eine Riesenbacke. Also so kann ich mich an ganz konkrete Bilder erinnern.
Den Geschmack im Mund von Bazooka-Kaugummis.
Oh, Bazooka-Kaugummis,
wo ja innen drin im Papier mal ein kleines Comic drin war
und
meistens sogar noch ein Tattoo, das man sich irgendwie raufbatzen konnte.
Ja.
Aber die waren perfekt, um große Blasen damit zu machen. Ja, das
Wahnsinn.
War großartig.
Ich bin ja überzeugt, dass wir auch kein Corona bekommen können, weil da wurden wir schon geimpft. Die Inhaltsstoffe, die da drin waren, die Chemie, das muss Resistenzen ausgelöst haben.
Wir haben so viel Chemie in uns reingestopft. Ja,
Wahnsinn.
Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken.
Lieber nicht. Genau. Wir haben die Videothek ja nochmal vielleicht, um so ein bisschen nochmal Stimmung zu machen. Da hattest du notiert, fand ich ganz toll und ich konnte dir sofort folgen. Du hattest in unser Skript geschrieben, Videothek, der Geruch, Ausrufezeichen. Und ich wusste genau und sofort, was du meinst.
Ja, also das ist, abgesehen davon, dass Video ja auch ganz groß wurde, ja, erste Videorekorder, ich glaube, wir hatten so den ersten, der muss 80 gewesen sein, da hatten wir so den ersten Videorekorder, mein Vater hatte ja in der Elektronik gearbeitet, deswegen kam er da auch gut ran, ich weiß gar nicht, was man damals dafür gezahlt hat, ich kann mich, das war auch noch so ein Toploader, also man musste oben die Klappe
so dann
auf.
Genau.
Und das Beste ja an diesem Videorekorder war die Fernbedienung, weil die war an einem Kabel dran.
Selbstverständlich.
Ja, das heißt, es war nicht so wie heute schön mit draufdrücken und alles kabellos. Man sucht ständig die Fernbedienung. Das ist ein Vorteil. Ja, wenn die am Kabel dran war, dann hing die da dran. Vollkommen bekloppte Fernbedienung mit Kabel.
Ja, wir hatten ja in einer Folge schon mal so ein bisschen, hatte ich ja auch erzählt, von unserem Telerent-Videorekorder, den du gemietet hattest, weil die Dinger so teuer waren, hunderte D-Mark. Und hunderte D-Mark sind eben, ne, heute hunderte Euro. Und das kann ich mich sehr gut dran erinnern, an der Schnur. Und die Schnur selbstverständlich jetzt auch nicht irgendwie 10 Meter auf der Kabelrolle, sondern, ich weiß nicht, was hatte die? Meter? Zwei Meter? Du musstest definitiv aufstehen.
Keine zwei, anderthalb höchstens.
Niemals. Ja, immer zu kurz. Ja,
aber man konnte damals ja noch keine Videos kaufen oder man konnte kaufen, aber die waren unglaublich teuer. Die waren nicht gedacht zum Verkauf. Das kam erst viel, viel später. Und es gab eben die Videotheken. Und da konnte man hingehen und konnte sich die Filme ausleihen. Und das roch eben zum einen immer nach diesem Plastik, den man dort hatte. Es war aber auch, es roch immer nach Zigarette, weil es gab immer an jeder Videothek so drei Altstrategen, die den ganzen Tag da am Tresen standen und den Videothekar, auch ein geiler Beruf, den gibt es ja gar nicht mehr, Videothekar, vollgelabert haben mit ihrem Filmwissen. Und dann gab es ja hinter so einem Vorhang, sehr faszinierend, gab es dann die Pornoabteilung.
Wo wir natürlich heimlich auch waren und versucht haben,
reinzukommen. 18 rein durfte. Man hat also versucht, sich einer lenkte ab und der andere ging dann rein, um sich die Cover anzugucken. Und
also Softpornos mit Uschi Glas und Peter Steiner.
Ja, aber die waren noch vor 18. Also da musste man keine Sorge haben.
Da musste man nachher nur Sat.1 anmachen. Dann ging das
genau, auch. Unterm Dirndl wird gejodelt.
Ja.
Nein, aber das, und wie gesagt, die letzten, die ich jetzt so hatte, ich war gerade an der Hauptstraße, gab es eine Videocollection lange Zeit, ist auch leer jetzt. Also das ist so ein Ding, das ist jetzt tot natürlich als Produkt, aber damals musste man hingehen und man hatte dann diese komischen Ausleihfristen gehabt, also für einen Tag irgendwie 3 Euro oder 3 D-Mark.
Super streng. Ja. Ne? Also wie in der Bibliothek, wenn das Ding am nächsten Tag nicht wieder da war, weil man auch Videos reservieren musste. Es war jetzt nicht so, dass die auch 100 Exemplare hatten, sondern das war heißer, teurer Scheiß und du musstest Filme vorreservieren, hast also richtig gewartet, dass dann der Film auch für dich zum Ausleihen bereit steht, da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. Ja.
Ja, das war auch nochmal ganz was anderes. Aber es war halt Heimkino, ja, und man konnte eben dann doch für kleineres Geld als eine Kinokarte sich das zu Hause ansehen und hat die Filmneuheiten dann noch bekommen. Also das war schon nochmal so ein Highlight. Ja, und natürlich die Kassetten litten dann irgendwann unter der Qualität, dass sie oft abgespult worden sind. Und aber das ist also die Videotheken, das war auch ein
Und als Ort. Du Geruch geschrieben hast, ich war sofort bei dir und ich hatte sofort eben auch genau den Geruch in der Nase und ihr da draußen, die da auch mal in so einer Videothek waren, die wissen auch, was wir meinen. Ja, wir haben noch eine ganze Menge andere Kultprodukte, Kultwerbungen aufgeschrieben. Wir stellen euch ganz viel Links auch nochmal dann in den Shownotes zusammen. Unbedingt reinklicken. Es ist wirklich ein Sprung in die Vergangenheit. Und wenn ich die Sachen gucke, habe ich auch immer so ein wohliges Gefühl. Klar, ich war in den 80ern ja Kind und sehe mich eben so auf der Couch bei Oma sitzen und dann läuft diese Werbung. Irgendwas zu essen stand auch immer auf dem Tisch bei der Oma. Also es macht mir auch immer ein wohliges Gefühl plus diese absolute Faszination. Was ist das? Also ne, das gefühlt muss das 100 Jahre her sein, diese Sprünge, die das gemacht hat. Dann natürlich immer auch mit dem Marketing-Background, dass man sagt, nein, das kann nicht wahr sein. Und es ist wahr gewesen. Natürlich drei Wettertaff, das ist eine echte Kultwerbung auch geworden.
Ich weiß die nicht, Waffenhändlerin, ja genau.
Ja, genau.
Da habe ich mich immer gefragt, was macht die eigentlich? Ja, ja. Morgens Berlin, mittags München, abends Mailand, mit dem Privatjet durch die Gegend geflogen. Immer waren die Haare schön fluffig, egal ob es stürmte, schneite,
regnete. Drei Wettertaft.
Und ich frage mich, was macht die eigentlich beruflich, dass die im Privatjet mal von Berlin nach München, nach Mailand fliegt? Und da dachte ich immer, so, entweder ist die Drogenhändlerin oder Waffenhändlerin. Oder also die kann, das kann ich sagen. Also im Vergleich zu den Muttis, die man vorher gesehen hat, war das ja der Gegenentwurf.
Ein sehr modernes Raumbild. Das war die Vorstandsvorsitzende quasi, ja. Oder Waffenhändlerin. Darüber hatte ich mir gar nicht Gedanken gemacht. Waffenhändlerin finde ich ganz schön.
Ich dachte, ich habe immer das Schlechteste angenommen. Und witzigerweise auch hier, ja, wir haben ja gerade über Nostalgie-Marketing gesprochen, Drei Wettertaft hat diesen Spot wieder aufgelegt. Ja. Die haben den neu gedreht, ein bisschen augenzwinkernd natürlich. Aber auch da wird natürlich bei unserer Generation an so einem Erinnerungsfaden ein bisschen gezupft, dass wir eben wieder eine Connection herstellen zu den guten alten 80ern und diesem legendären Werbespot, den es dort gibt.
Und jeder hat diesen Spruch einfach auf den Lippen gehabt über Jahre, Jahrzehnte. Ne? Also wenn man irgendwie sich ins Haar fasste oder wenn das Haar Thema war, dann kam dieser Spruch, ne? Drei Wettertaff, das Haar sitzt. Das liegt natürlich auch an dieser unglaublichen Durchdringung, die diese Spots hatten. Ja, diese Dichte, die hatten, dass wir davon eben beschallt wurden in diesen wenigen Werbefenstern, lief nur das, ja, eine engere Rotation und so ist Mars macht mobil, alles das, was alle aus unserer Generation, können wir auf den Knopf drücken, können wir eine Umfrage machen auf dem Alex und jeder kann, glaube ich, wahrscheinlich 7 von 10 dieser Kult-Dinger aufsagen, aufsingen, ich glaube, da ist alles möglich, aufmalen. Ja,
Das geht mit den neuen Sachen heute nicht mehr, ja, weil genau. Du gerade gesagt, die Verdichtung war nicht da, die Frequenz war nicht da, aus der Werbung sind die Sprüche rausgenommen worden, ist der Pulli neu, nein, mit Perwoll gewaschen zum Beispiel, ja, oder ich habe ja auch dann diesen wunderschönen Jogurette-Werbespot wieder entdeckt mit Ulrike Jukiel. Also Ulrike Jukiel ist meiner Generation ein Begriff, gar keine Frage und kein positiver Begriff. Aber wenn man den Spot dann sieht und den haben wir so oft gesehen und das hat sich eingebrannt in die Köpfe und auch dieser samtig weiche Chantre, wo der Chef zu Besuch kommt. Welcher Chef besucht denn heute noch seine Angestellten und hat dann einen Weinbrand? Ja, das ist ja das, was heute die Leute an der Kasse kaufen, um schnell auszuschießen. das sind ja so Produkte, die da gar nicht funktionieren. Aber wenn man auch diese Weichzeichner, die dann so teilweise mit dabei waren, also es war schon alles ganz, ganz schlimm. Aber es änderte sich in den 80ern. Ich glaube, Anfang der 80er war von der Werbung her ein ganz anderes tiefes Niveau im Vergleich zum Ende der 80er, wo Werbung deutlich besser und unterhaltsamer geworden ist. Und ich glaube, in den 80ern hat sich auch mit dieser anderen Verständnis von Werbung auch unser Konsumverhalten verändert, natürlich. 89, 90 haben wir ganz anders eingekauft. Dann sind nämlich auch die ganzen Einkaufszentren entstanden. Wir hatten eine Auflebung, eine Wiederbelebung oder eine Aufwertung der High Street, also der großen Einkaufszonen. Und ich glaube, Ende des Jahrzehnts haben Marken auch eine viel größere Rolle gespielt oder Marken, die jetzt nicht unbedingt deutsch waren. Also wir sind in diesen 10 Jahren markengläubiger oder markenabhängiger geworden. Und ein Produkt, wenn wir über Kultprodukte sprechen, das damals Ende der 80er oder Mitte, Ende der 80er für mich da auch symbolisch steht, ja, wie wir uns verändert haben, ist der Filofax. Kannst du dich noch an den Filofax erinnern?
Aber ja.
Ja, das ist ja etwas, was wir heute gar nicht mehr benötigen, weil wir das ja alles in unserem Smartphone drin haben.
Und aber war weite Teile vielleicht einmal im Vorgriff, bevor du gleich nochmal ausführst für die Unwissenden da draußen oder die, die sich jetzt gerne mit uns erinnern. Filofax war unglaublich teuer, war für mich nicht bezahlbar, war, kann man sich nicht vorstellen, aber war ein Weihnachtsgeschenk, was auch nicht beim ersten Mal wünschen zustande kam, weil es einfach unglaublich teuer war. Und du sagst uns jetzt nochmal, was das war.
Also sehr, sehr teuer, ist ein Statussymbol. Ja, es gibt's immer noch, Filofax. Also für die, die irgendwie mit Handys nichts am Hut haben oder sagen, ich muss immer noch alles schriftlich machen. Filofax ist ein Time System im Grunde, ein Organizer. Das heißt, im ersten war es eine Kalenderfunktion. Und man hat eben den Filofax als Hülle gehabt. Da waren dann diese kleinen Spiralen drin, die man auf- und zuklappen konnte. Und dann konnte man eben alles an Einlagen dort festmachen, was man sich vorstellen konnte. Also neben dem klassischen Jahreskalender mit oder Tageskalender, wo ich mir aufschreiben konnte, welche Termine ich habe, konnte man Visitenkartenhalter reinmachen. Es gab Stadtkarten, wenn man irgendwie in Berlin war oder woanders hingefahren ist. Es gab ein kleines Lineal dazu. Es gab
Post-its, man konnte Post-its einklemmen, genau.
Also man konnte das ganze Ding individuell gestalten mit allem, was es gab, ganze Filofax-Läden. Ja, die hatten nichts anderes als diese ganzen Inlays
Zubehör,
sozusagen.
Genau,
ja. Das Zubehör, was man mit so einem kleinen Taschenrechner, so einem flachen, den es dazu gab.
Lupe,
genau, liniert, ja. Kariert, ich weiß nicht was. Und hat das dann immer schön klick-klack aufgemacht, rausgenommen, ausgetauscht. Natürlich war das alles sehr reizvoll, wenn man dann, ich fahre jetzt nach Italien, dann kann ich mir da den Stadtplan von Rom mit reinklemmen.
Ja, total wichtig fühlte man sich.
Und ganz viele Kartenfächer, man konnte alles Mögliche an Dokumenten da reinmachen. Und ist dann immer mit so einem, das ist ja im Grunde genommen so eine Taschenbuchgröße gewesen. Und je nachdem, wie viel man drin hatte, umso dicker wurde das dann auch. Aber es war ein Statussymbol. Es gab es dann in Plastik, in Leder, in Krokoleder, wie auch immer. Und mit einem Filofax in der Hand rumzulaufen, natürlich mit einem Stifthalter, das war so das Yuppie-Symbol.
Der hat es geschafft.
Yuppie ist ja auch so ein Begriff aus den 80ern, der Young Urban Professional. Ja, dafür steht das ja. Also die jungen urbanen Profis, die wir dort hatten. Also wer was auf, das sind so, glaube ich, aus den Poppern direkt zu den Yuppies übergelaufen. Also wer was auf sich halten wollte und zeigen wollte, dass er wichtig ist, hatte natürlich einen Filofax an
Ja, und ich war unglaublich stolz. Wer mich kennt, weiß, ich habe einen Schreibwarenfetisch. Also wenn ich in einen Schreibwarenladen gehe, dann ne, Wahnsinn. Sehr zur humorvollen Erheiterung meines Umfeldes. Ich liebe Schreibwaren. Und ich war unglaublich stolz auf dieses Ding. Ich habe das so gehegt und gepflegt, als ich dann den ersten hatte und dieses Zubehör. Und man kaufte dann eben auch zum Jahreswechsel frühzeitig die neuen Inlays, ja, damit man das neue Jahr anlegen konnte und über Telefonnummern übertragen konnte, händisch. Ja, also wirklich abgefahren. Ne? Einfach mal Filofax googeln.
Das Beste übrigens war, dass es dann, weil natürlich, wenn man es oft benutzt hat, dann sind diese gelochten Blätter gerne mal ausgerissen. Und dann konnte man bei Filofax so kleine, gibt es heute auch noch von Knights oder Herz, aber so kleine
Lochverstärker.
So kleine runde Aufkleber kaufen, die man damit das Loch wieder verstärken konnte. Oder
ja, die waren auf so einer Rolle. Konnte. Genau, ja.
Grandios. Also, komplett, was man alles kaufen. Und der Witz ist, dass da 1990 tatsächlich ein Film in die Kinos kam. Der hieß dann auch Filofax, ich bin du und du bist nichts, mit dem großartigen James Belushi. Und da ging es tatsächlich darum, dass ein wichtiger Mensch sein Filofax liegen lässt und verliert und ein anderer findet den dann und kann anhand dieses Filofax dessen Identität übernehmen, weil ja alle Karten drin sind und alle Notizen drin sind. Und war eine Komödie, ich glaube, ich habe die damals auch im Kino gesehen, war mäßig lustig. Aber das zeigt also, wenn Produkte immer einen eigenen Film bekommen, dann müssen sie schon was ganz Besonderes sein. Und Filofax ist dann, glaube ich, untergegangen, als wir tatsächlich mit unseren Smartphones angefangen haben, unsere Notizen, unsere Termine, unseren Kalender, alles dort zu verwalten. Aber es ist ein guter Vergleich, weil wir haben ja diesen Phantomschmerz, was Smartphone angeht. Also sein Smartphone liegen zu lassen oder zu verlieren,
wie
wir unser gesamtes Leben organisieren und mittlerweile in den Hüllen ja vielleicht auch unsere Kreditkarten drin haben oder ähnliches, ist ungefähr das gleiche Drama, wie wenn man damals seinen Filofax irgendwo liegen gelassen hat. Nur, dass der klobiger war und man ihn schlechter liegen lassen konnte, aber man konnte auch das schaffen.
Ja, ja, File of Facts, Wahnsinn. Vielleicht, ich überlege gerade, ob der noch irgendwo in einer Kiste sogar liegt. Da findet man bestimmt noch interessante Notizen drin aus den 80er oder 90ern.
Bestimmt.
Bestimmt. Wir haben, es gibt noch so viele Kultprodukte, eigentlich müssen wir, glaube ich, nochmal eine zweite Sendung machen, weil wir haben natürlich die Polaroid-Kameras mit aufgeschrieben, das Kassettenkarussell, da hast du ein tolles Foto ja gefunden in diesem Schwarz-Orange. Ich hatte 4 Stück davon, die konnte man so übereinander stapeln und drehen eben und dann Kassetten rausnehmen, wie so ein, also fühlte man sich ganz cool. Ich weiß, dass ich als Kind auch mein Großvater hatte oder meine Großeltern hatten, glaube ich, 10 Stück davon und ich habe dann da Videothek gespielt bei meinen Großeltern. Ja, also das war das mein Videothekenregal und die Oma musste bei mir dann Videos ausleihen und ich war natürlich derjenige, also statt Kaufmannsladen spielten wir Videothek eben mit den Kassettenkarussells. Spirograph hatte ich sofort auch. Ich spüre diese Dinger. Das Funkenrad haben wir gefunden. Den Viewmaster hatte ich nicht, hatte aber einen Freund von mir. Hattest du einen? Hattest du einen Viewmaster?
Ich hatte, glaube ich, einen Viewmaster und ich kann mich auch erinnern, also Viewmaster, das sind diese sehr klobigen Geräte, die man sich vor die Augen gehalten hat. Und dann gab es so runde Scheiben, da waren dann kleine Bilder drin und die hat man dann eingeschoben von oben in dieses Gerät und hatte hinten so einen kleinen Hebel an der Seite und konnte sich dann mit jedem Hebel, kam ein neues Bild vor die Augen.
Die Brillendia-Show quasi.
Eine Brillendia-Show im Kleinen. Und es gab ganz viele Firmen, die haben dafür dann die Schablonen gefertigt und zum Beispiel Disney hat das gemacht und ich kann mich erinnern, dass ich vom Dschungelbuch die Schablone hatte und mir dann im Viewmaster die Bilder vom Dschungelbuch angucken konnte und damit nochmal die Geschichte vor Augen hatte. Ja, also das, da hatte ich so einige Disney-Geschichten. Wie bei vielen Spielzeug natürlich, irgendwann wurde es langweilig ein bisschen in die Ecke gefeuert worden, aber es war ein großartiges Produkt. Ja, also wenn man heute über den Flohmarkt geht und noch so ein Viewmaster...
Echtes Kultding, ne?
Bringt einem ja nichts, wenn man keine Schablonen hat dafür, aber da freue ich mich dann auch immer wieder, wenn ich sehe.
Genau. Und die letzte, vielleicht noch ganz aktive, darüber haben wir aber auch schon mal gesprochen in einer der Rendezvous-Folgen, der gute alte Matchbox-Koffer, wegen dem ich ja mal bei der Einreise in die DDR, also über die DDR nach Bayern, wo wir mal des Autohandels bezichtigt wurden. Das wurden wir aufgehalten.
Weil du einen Matchbox-Koffer dabei
hattest. Ja, wir hatten 3 Matchbox-Koffer dabei und wir mussten, meine Mutter musste sich damals tatsächlich schriftlich äußern, da an der Grenze, warum wir so viele Autos, ob wir eben damit handeln würden, also mit diesen Modellautos und das Matchbox-Auto. Die heißen heute ja nicht mehr Matchbox, sondern Hot Wheel. Ne? Das ist in Hot Wheel aufgegangen, genau. Und ich hatte unzählige Matchbox-Autos, natürlich einen Spielteppich dafür und ich habe die geliebt geputzt, also ne, Matchbox-Koffer. Sie sind leider nicht mehr da. Ich glaube, wenn man heute einen Matchbox-Koffer komplett irgendwie sucht, wahrscheinlich sind die richtig viel Geld wert, ne?
Mit Sicherheit. Also viele von den Sachen, die es ja heute dann nicht mehr gibt, findest du mit viel Glück auf dem Flohmarkt oder aber bei Sammlern. Ja, und wenn sie gut erhalten sind, dann haben die auch einen hohen Preis natürlich dafür, für all diese Kindheitsprodukte. Ich habe dieses eine Bild auch noch gefunden. Kannst du dich daran erinnern? Diese Plastikmasse hat auch enorm gestunken. Wir haben ja gerade über gesundheitsschädliche Sachen. Und da hast du so eine Röhre gehabt.
Genau.
So eine Art festen
Strohhalm.
Und dann hast du da reingepustet und dann hat sich so ein stinkender Plastikballon aufgeblasen. Allein der Geruch war schon abartig. Aber
dass das nicht gedampft hat, war erstaunlich.
Aber hat auch so was leicht süchtig Machendes. Die Gerüche von, also spannend, dass wir die 80er mit den Gerüchen so stark verbinden, aber es waren auch so viele künstliche Gerüche, die man aber irgendwie wunderbar abgespeichert hat. Und was konnte man sonst damit machen? Ich glaube, gar nichts. Ja.
Also gar nichts.
Man konnte nur diese aufblasen, man konnte die dann wieder zusammenpappen.
Aber auf dem Schulhof warst du der King mit dem Ding.
Ja, also, Wahnsinn.
Wirklich verrückt. Also ein ganz toller Zeitsprung. Für uns auch in der Vorbereitung merken wir könnten jetzt noch 2 Stunden sprechen. Vielleicht ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir das nochmal wiederholen, uns nochmal 2, 3 Produkte hervorkramen. Warum nicht? Du hast ganz viele Links zusammengetragen, Markus. Sag doch mal unseren Zuhörern, wo sie die finden, wo sie uns nochmal finden in der Vielfalt der Abspielmöglichkeiten. Und dann müsst ihr euch unbedingt, das ist unser Appell, in den einen oder anderen Link reinklicken, das eine oder andere Foto aufrufen. Wirklich, wirklich toll. Und dann bin ich sicher, riecht ihr genau das, was wir gerochen haben in der Vorbereitung.
Ja, ich werde mit Sicherheit die Videos sogar direkt als Blog-Eintrag machen im Marketing-Blog und den Link auf den Marketing-Blog und auf diesem Post werde ich dann in die Shownotes reinsetzen. Das heißt, mit einem Klick kommt ihr dann auf eine Seite, wo ihr bestimmt, na, ich würde mal sagen, 10, 12, 15 Videos, Werbevideos aus den 80ern finden werdet und euch das angucken könnt mit allen Highlights, die es dann damals gab, von Ulrike Jokiel und der Chantre-Werbung bis hin zu dem Pepsi-Spot mit Michael Jackson, werdet ihr dort alles nochmal Revue passieren lassen können. Das sollte also gar kein Problem sein. Und natürlich interessiert es uns brennend, welches denn eure Kultprodukte aus den 80ern waren und sind. Also wir haben garantiert eine Menge vergessen. Wir haben auch nicht alles erzählt, was auf unserem Zettel steht. Hätten wir Stunden für gebraucht. Ja. Aber wer sagt, boah, wie konntet ihr denn das vergessen? Wie konntet ihr Trez Schokoklicker vergessen? Oder
haben ähnliches? Wir nicht vergessen.
Wir haben sie vergessen, Nein. Wir haben es noch nicht erwähnt. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns mitteilt, was sind für euch die Kultprodukte gewesen? Welchen Werbespot habt ihr noch im Kopf, wo ihr sagt, meine Güte, das war Fremdschämen 1000. Schreibt uns, welches sind die Kultprodukte, die Werbungen, die euch am meisten im Kopf hängen geblieben sind aus den 80ern, eure eigenen Empfehlungen. Schreibt uns eine E-Mail an rendezvous_unterm_neonlicht@gmail.com. Und wir sammeln das dann und nehmen das gerne auf. Und wenn es genug ist, dann machen wir nochmal eine zweite Folge dazu und werden das alles abarbeiten und aufarbeiten, was ihr uns geschrieben habt. rendezvous_unterm_neonlicht@gmail.com.
Ganz genau. Und wir beenden diese Episode Rendezvous unter Neonlicht Episode 15, die wunderbare Welt der Werbung und dem Thema Kult und Kultprodukte mit einem Zitat von Ingrid Steger, das wir gefunden haben. Die hat nämlich gesagt, die Leute sagen alle, ich sei Kult, aber vom Kult kann ich nun mal nicht leben. In diesem Sinne wünschen wir euch einen tollen Frühsommer, eine gute Zeit, schönen Frühling, bleibt gesund. Natürlich, ich bedanke mich bei Markus Bartelt für die vielen guten Eindrücke, für die vielen guten Gerüche, die er in mir wachgerüttelt hat. Wir freuen uns sehr auf die Episode 16 im Rendezvous unterm Neonlicht mit euch.
Ja, ich danke ganz herzlich dem Benjamin Lehmann, der die Gerüche alle aufgesogen hat, die ich hier verstreut habe. Wir hören uns demnächst wieder und ich glaube, ich kann schon sagen, die nächste Folge wird dann wieder eine Chronik-Folge sein. Wir werden uns dann wieder einem Jahr widmen, aber welches Jahr das sein wird, das verraten wir noch nicht.
Du bist manchmal so verrückt.
Ja.
Ihr Lieben, das war's. Bis dann, Markus. Auf Wiedersehen.
Alles Gute. Tschüss.
Unterm Neonlicht, der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.